Heiraten, Kinder bekommen, gemeinsam alt werden. Das ist der Plan. Aber was, wenn das Leben dazwischen funkt? Wenn die Ehe scheitert oder der Partner plötzlich stirbt? Lydia Laurent verliert ihren Mann von einem Tag auf den anderen und bleibt mit 3 Kindern und einem Bauunternehmen zurück. Sabine Hesselhaus zieht für die Familie ins Ausland und stellt ihre Karriere hinten an. Nach der Scheidung merkt sie, wie abhängig sie inzwischen ist. Beide Frauen lernen auf die harte Tour. Vorsorge ist kein nice to have, sondern existenziell. In der heutigen Podcast-Folge reden wir über finanzielle Unabhängigkeit, rechtliche Vorsorge und darüber, warum gerade Frauen frühzeitig Verantwortung übernehmen sollten. Sie hören Beobachter Radar, mein Name ist Jasmin Helbling und mit mir im Studio sind Katrin Zigerist, Redaktorin und Rechtsberaterin, und Karin von Flüe, Autorin und Rechtsberaterin mit dem Schwerpunkt Familie und Erbrecht. Hallo zusammen.
Hey, hoi Jasmin.
Wir reden heute über Geld, genauer gesagt über finanzielle Unabhängigkeit. Ich stelle euch jetzt eine Frage, die man eigentlich nicht stellt. Wie sieht es denn aus, wenn ihr auf euer Konto schaut? Sind ihr zufrieden?
Hey, also wenn wir jetzt hier aufnehmen, ist Ende Monat und Ende Monat bin ich meistens zufrieden. Aber ich habe zum Beispiel keine dritte Säule und das macht mir langsam immer ein bisschen mehr Sorgen.
Karin?
Also ich bin zufrieden, es hat genug.
Wie viel ist denn, wann ist genug?
Also genug ist bei mir, wenn ich jetzt nicht muss, wenn ich posten gehe, irgendwie schauen, ja, nehme ich jetzt das günstigere oder kann ich etwas teurer nehmen, also wenn ich nicht gross muss auf den Preis schauen. Das finde ich, ist ein grosser Luxus. Das ist für mich mal genug. Und wenn ich auch so ein bisschen aber nur das Polster habe und weiss, ja, es sollte auch noch lange, wenn mal etwas Dummes passieren sollte.
Katrin, wie dir?
Hey, ich kann mich da der Karin anschliessen, also einfach nicht sich bei jeder Anschaffung müssen überlegen oder Sorgen machen und ab und zu vielleicht nur ein schönes Wochenende oder Ferien sich gönnen, das finde ich auch etwas sehr Wichtiges.
Und hat es bei euch auch mal eine Zeit gegeben, wo ihr nicht genug hattet, wo es schwieriger war?
Hey, ich kann schon sagen, ja, es hat so 2 Situationen gegeben. Die erste Situation relativ klassisch, mit der Geburt vom ersten Kind, wo man reduziert, also wo ich auch reduziert habe, mein Pensum, und das war schon etwas anderes als vorher. Und das zweite war Corona. Mein Mann hat ein Restaurant und während Corona für fast 2 Jahre ist das ganze Einkommen eingebrochen. Und das war schon ein bisschen existenzbedrohend gewesen, ja.
Das verstehe ich. Bei dir, Karin?
Ja, also als ganz junge Frau, so anfangs 20, da hatte ich schon auch Geldsorgen gehabt. Bin so ein bisschen unverschuldet in Schulden gekommen, dank meinem damaligen Ex-Mann. Und musste es dann aufräumen. Und das war schon hart gewesen, aber ich habe es geschafft und bin stolz drauf. Und ist dann vielleicht auch noch wieder Auslöser gewesen, dass ich dann gefunden habe, so, und jetzt studiere Jura, das passiert mir nie mehr, so ein Kabis.
Unabhängigkeit, finanziell, voilà. Das ist genau das Thema.
Genau.
Und ihr habt jetzt beide so Momente aufgezählt, wo das Leben auf den Kopf stellen, das eigene Budget. Katrin, für deinen Artikel hast du 2 Frauen getroffen, die auch so etwas erlebt haben. Eine ist Lydia Laurent. 2019 ist ihr Mann völlig unerwartet an einem Herzinfarkt gestorben. Wie bist du auf sie gestossen?
Das Ziel war eigentlich, in diesem Artikel eine inspirierende Geschichte zu finden und habe dann eben an Frauen gedacht, die ihr neues Unternehmen leitet oder übernommen haben. Und darum habe ich bei einem Netzwerk für Unternehmerinnen angefragt und Lydia Laurent ist mir dann sozusagen vermittelt worden.
Mhm. Und so etwas, wie sie erlebt hat, ich kann mir vorstellen, das teilt das eigene Leben in ein Davor und ein Danach. Wer war sie davor gewesen, vor dem Herzinfarkt?
Lydia Laurent ist ursprünglich aus Österreich und hat dort Sprachen studiert und war für einen Austausch in Paris gewesen. Und dort hat sie dann den Patrick Laurent kennengelernt und geheiratet und ist mit ihm in die Schweiz gezogen. Er hat ein Bauunternehmen gehabt, schon in 7. Generation hat er das geführt. 2002 ist sie Mutter geworden und sie hat dort ihren Job als Englisch- und Deutschlehrerin gekündigt. Und hat sich dann fortan hauptsächlich ums Kind gekümmert. Sie hat gesagt, also zuerst hat sie ganz aufgehört zu arbeiten, aber das sei ihr wie zu viel gewesen. Also sie hat wie gemerkt, hey, also nur die Heise, das hat sie fast wie überfordert. Also ein Hamsterrad von aufräumen, kochen, Kind kümmern. Also sie hat dann wie gefunden, sie muss da auch wieder beruflich einsteigen und es ist dann ein bisschen auf der Hand gelegen, dass sie dann im Familienunternehmen Zuerst haben sie eine Rechnung geschrieben, dann hat sie die Löhne gemacht und am Schluss hat sie dann eigentlich sich um das ganze Administrative von diesem Bauunternehmen gekümmert und hat dann auch fix jeden Morgen gearbeitet. Und dann sind 2004, 2007 nochmal zwei Kinder auf die Welt gekommen und sie hat dann einfach halbtags weiterhin im Familienbetrieb gearbeitet.
Kannst du noch erzählen, was das für ein Bauunternehmen war? Wie gross? Was haben die gemacht?
Es ist ein Bauunternehmen, hat, soviel ich weiss, rund 70 Angestellte. Die machen dann auch das Ganze, also Generalunternehmer, auch Architekturbüro haben sie. Also wie gesagt, die siebte Generation. Also schon so ziemlich lang sind die dort tätig.
Die beiden arbeiten also zusammen, sie haben drei Kinder und dann kommt 2019 und ihr Mann stirbt an einem Herzinfarkt. Unvorstellbar, oder?
Ja, das ist es wirklich auch für sie. Und ja, sie hat mir halt auch so erzählt, dass sie richtig ein gutes Paar gewesen sind und alles miteinander besprochen haben und dass auch ihr Mann immer stolz gewesen ist, dass sie zusammen das Unternehmen miteinander dort arbeiten und hat auch immer ihre Meinung zu ganz vielen Entscheidungen gewusst und das auch wirklich ernst genommen, wenn sie ihm etwas geschildert hat.
Hat sie dir erzählt, wie das für die Familie war, für die Kinder?
Ja, für die Kinder war es natürlich schlimm gewesen. Das sind alles Teenager gewesen, also von heute und morgen. Sie hat mir gesagt, am Morgen ist er noch aufgestanden und am Abend tot gewesen. Also auf so etwas haben wir sich gar nicht vorbereitet. Also es war ein Schock für alle gewesen.
Sie war plötzlich alleinerziehend und sie hat sich nicht nur um drei Teenager kümmern, sondern eben auch um die Firma von ihrem Mann. In einer Sprachnachricht hat sie uns erzählt, wie das war.
Also an die Zeit ganz zu Beginn kann ich mich eigentlich nicht besonders gut erinnern. Ich bin unter Schock gestanden und einfach weiterhin in die Firma gegangen. Ich hatte aber damals das Glück, dass auf den Schlüsselposten wirklich Personen waren, denen ich blind vertrauen konnte. Mir wurden Dokumente vorgelegt, die habe ich einfach unterschrieben und so konnte die Firma weiterlaufen. Und ich bin heute noch wirklich dankbar dafür, dass mich die Mitarbeiter über diese erste Zeit getragen haben. Ganz langsam habe ich dann ins Leben zurückgefunden und auch auf diesen neuen Posten, der auf mich gewartet hat. Und ich habe mir eigentlich nie die Frage gestellt, ob ich weitermachen soll, sondern nur, wie ich das schaffen soll. So habe ich dann einen neuen Aufsichtsrat gegründet, der mit Personen aus der Firma besetzt wurde und wo jede Person Kompetenzen hatte, die mir fehlen. Diese Personen waren und sind auch heute noch bereit, große Verantwortung zu übernehmen und machen so das Fortbestehen der Firma immer noch möglich. Und ein ganz wichtiger Antrieb waren eindeutig meine Kinder, weil ich ihnen einfach die Möglichkeit geben wollte, die Firma ihres Vaters, wenn sie das denn wollen, übernehmen zu können. Und was man auch nicht vergessen darf, ist die Unterstützung und die Hilfe von meiner Familie und auch von unseren Freunden, die sehr bewegend war und sehr hilfreich und auch heute noch ist.
Sie hat also ein grosses Netz an Vertrauenspersonen gehabt, die sie unterstützt haben und trotzdem ist es natürlich eine wahnsinnig schwierige Zeit gewesen. Wir hören sie nochmal.
Was waren die größten Schwierigkeiten? Also die allergrößte Schwierigkeit war einmal die Situation zu akzeptieren und zu begreifen, dass unser Leben nie wieder so werden wird wie früher. Und danach, die zweite Schwierigkeit war die Neuorganisation unseres Familienlebens. Mein Mann war für die Kinder sehr präsent und so galt es für mich dann, eine Art Doppelrolle zu übernehmen. Und im Endeffekt dann die Firma weiterzuführen war schwierig für mich. Wir haben die immer zu zweit geführt und jetzt war ich auf einmal ganz allein in der Führungsposition. Und da musste ich einen neuen Platz finden und neue Strategien entwickeln. Ich bin ja nicht mein Mann, ich konnte die Dinge nicht wie mein Mann machen. Ich hatte aber den Vorteil, dass ich in unserer gemeinsamen Zeit relativ viel von ihm gelernt habe, was ich dann auch anwenden konnte oder zumindest adaptieren. Und wir hatten früher eine genaue Kompetenzaufteilung, die irgendwie natürlich war. Und jetzt musste ich neue Kompetenzen entwickeln, die mir bis dahin fehlten oder die mein Mann bis dorthin übernommen hat. Und dazu gehörten so essentielle Dinge wie zum Beispiel die Finanzen einer Firma. Plötzlich musste ich mich dafür interessieren und die ganz neu und umfassend verstehen lernen.
Eine wahnsinnige Aufgabe. Kathrin, Hättest du das auch so gemacht?
Keine Ahnung, ich weiss nicht, ob ich mir das zugetraut hätte. Also sie hat ja wie gesagt, es sei für sie nie in Frage gewesen. Sie hat das einfach gemacht.
Und wie es ihr heute geht, hat sie uns in einer weiteren Sprachnachricht erzählt.
Heute, 5 Jahre danach, kann ich sagen, dass es uns eigentlich allen relativ gut geht. Es gibt natürlich immer noch Tage, an denen es besser oder schlechter ist. Aber insgesamt glaube ich, dass wir alle an der Situation gewachsen sind. So ein bisschen nach dem Motto, was dich nicht umhaut, macht dich stärker. Das Schicksal hat uns nicht wirklich eine Wahl gelassen. Was passiert ist, ist passiert. Aber wir können heute zumindest wählen, wie wir weiterhin mit der Situation umgehen. Geben wir einfach auf oder machen wir weiter? Für mich persönlich kann ich sagen, dass ich die Zeit gern wieder zurückdrehen würde, um meinen Mann zurückzubekommen und natürlich auch den Vater meiner Kinder. Aber ich würde nicht gern wieder die Person sein, die ich früher war. Ich mochte mich zwar damals auch, aber dieser ganze Lernprozess, den ich durchmachen musste, war einfach zu hart, um jetzt alles wieder aufzugeben und an den Ausgangspunkt zurückzukehren. Und ich denke, wir alle, die Kinder, die Mitarbeiter und auch ich selbst, haben die Wahl getroffen, uns weiterzuentwickeln und uns nicht unterkriegen zu lassen. Und das macht mich eigentlich sehr stolz auf alle.
Eine extrem beeindruckende Geschichte. Karin, du bist Expertin im Familie- und Erbrecht im Beratungszentrum vom Beobachter. Hast du schon Menschen an der Hotline gehabt, die ähnliche Schicksalsschläge erlebt haben?
Ja, wir haben ja sehr viele Anfragen und da hat es leider halt auch ab und zu Feldrunden, die ähnlich sind. Muss jetzt nicht der Herzinfarkt sein, es kann irgendetwas anderes sein, wo nachher jemand, ob jetzt Mann oder Frau hinterlassen ist, dann plötzlich allein da steht. Und das kann halt schon sehr, sehr belastend sein.
Und in vielen Fällen kommt das ja wahrscheinlich aus dem Nichts, also man ist nicht vorbereitet drauf. Oder ist man es?
Also, es gibt beides, oder? Es gibt ja dort, wo man weiss, der Verstorbene ist krank vorher, da kann man sich ja eher noch darauf vorbereiten und tut sich mit dem auseinandersetzen. Aber jetzt gerade da mit so einem Herzinfarkt von jemandem, der ja jung ist und voll im Leben ist, ist man ja nicht vorbereitet. Oder ein Unfall irgendwie, das ist eben die gleiche Situation. Und dann ist es halt ein Schock.
Kathrin, ich muss schnell nachfragen, weißt du, wie das bei der Lydia Lahan war? Haben sie irgendwelche Vorkehrungen getroffen für so einen Fall?
Ja, ich weiss, wie es war. Sie hat mir erzählt, dass sie eben ihren Eltern immer gesagt haben, oder? Tun euch jetzt mal absichern für den Todesfall. Und sie zwei haben kein Testament gehabt oder irgendetwas vorgekehrt, weil sie einfach nicht damit gerechnet haben.
Weil es noch nicht dran sind, oder? Die Generation. Genau. Man geht davon aus, dass es nach der Reihe geht. Und ein Herzinfarkt vom Partner, das ist ja emotional, rührt einem das wahnsinnig aus der Bahn, aber es ist auch rechtlich, finanziell, organisatorisch ein riesiger Aufwand. Sie ist plötzlich Witwe gewesen. Karin, was bedeutet das? Was kommt da auf einem zu?
Ja, einiges. Also erstens einmal ist man allein mit dem Kind, oder? Man ist dann nicht mehr zwei Partner, also die gemeinsame Sorge und Erziehungsverantwortung, die muss dann einen allein stemmen. Das passiert eigentlich automatisch, da muss man nicht irgendein Amt haben. Und dann kommt die ganze Erbabwicklung dazu. Und jetzt da ist es ja ein bisschen besonders gewesen, wie da noch ein Geschäft da ist. Und so nicht einfach ein kleines Budeli, sondern ein grosses Geschäft. Und das gibt dann noch viel mehr zu tun. Und zum Glück hat sie sich ja schon mal ausgekannt in dem Geschäft. Oder wenn sie jetzt gar nie geschafft hätte und da plötzlich ins kalte Wasser gefallen wäre, wäre es noch viel dramatischer gewesen.
Wie ist das denn? Geht das Geschäft automatisch an sie über?
Ja, also an die Erbengemeinschaft. Und die besteht ja nicht nur aus ihr, aus der Witwe, sondern auch aus den Kindern. Und wir haben vorher gehört, sie haben ja keine erbrechtlichen Vorkehrungen gemacht, also kein Testament oder Erbvertrag. Also ist da eine Erbengemeinschaft geworden. Automatisch wird man das zwischen den Kindern und ihren. Also die haben dann, sie und Kind haben das Unternehmen dann schlussendlich auch geerbt.
Und wir haben es gehört, ihr bedeutet das Geschäft viel, sie hat das behalten, weitermachen. Was ist jetzt in einem Fall, wo eine Partnerin denkt, ich will nichts mehr mit dem zu tun haben, ich interessiere mich nicht dafür oder ich kann es einfach nicht? Was macht man dann?
ja, dann ehrlich sein, oder? Dass man es nicht kann und sich Hilfe holen. Also, es gibt ja dann schon eine Möglichkeit, ganz am Anfang, dass man kann sagen, ich schlage das Erbe aus, aber das ist ja da nicht in Frage gekommen. Sie hat es ja auch für Kind behalten. Und da holt man sich Hilfe und sie hat das ja auch gemacht. Sie hat ja Leute um sich herum gehabt, die sie unterstützt haben. Ist aber von dort her nicht allein gewesen, also ist ja der Idealfall gewesen. Und wer das halt nicht hat, der muss sich es halt irgendwie extern holen.
Wer wäre das? Wäre das rechtliche Hilfe?
Kann rechtliche Hilfe sein.
Psychologisch natürlich.
Ja, auch. Psychologisch natürlich, aber vielleicht auch für sonst. Das kann auch ein Treuhänder sein oder einfach jemand, der etwas von der Materie versteht.
Ich möchte nochmal aufs Thema Vorsorge zurückkommen. Klar, auf einen Todesfall kann man sich nur bedingt vorbereiten. Was kann man denn machen, jetzt rechtlich? Was würdest du empfehlen?
Also die meisten Fälle, die bei mir landen, da geht es eigentlich immer um die finanzielle Absicherung. Und das, denke ich, ist das Wichtigste, dass man schaut im Vorfeld, was wäre, wenn der eine ausfällt. Hat es dann genug da für die Hinterbliebenen, dass sie können ihren gewohnten Lebensstandard beibehalten können? Und wenn das nicht so ist, es überlegen, ja, was können wir machen? Müsste man vielleicht eine Todesfallversicherung noch abschliessen? Könnte eine Lösung sein, dass genügend Geld reinkommt? Und sind auch die Gelder irgendwie so dann verteilt unter den Erben, wie ich es gerne möchte? Oder möchte ich es gerne anders haben? Gerade wenn man Kind hat, kann man Kind ja nicht ganz ausschliessen, aber man kann es anders verteilen. Und die gar kein Kind haben, die können ja den Ehegatten sogar als Alleinerben einsetzen. Das vergisst man manchmal. Plötzlich erben da die Eltern mit oder Geschwister. Und dann hat man die dann im Unternehmen und so etwas will man dann sicher nicht haben. Und noch ganz wichtig, denke ich mir, wenn man eben ein Unternehmen hat. Also eine Nachfolgeplanung von einem Unternehmen ist echt ganz, ganz wichtig.
Man sollte sich also schon mit diesen schwierigen Themen befassen, wenn sie noch nicht da sind. Bevor wir weitermachen, einen kurzen Einschub. Das ist ein Podcast vom Beobachter. Wir machen fairen Journalismus. Wir schauen dort an, wo andere wegschauen. Und wir arbeiten für eine gerechtere Schweiz. Schauen Sie mal rein, am besten mit der App. beobachter.ch/app. Kathrin, ich komme zurück zu dir. Du hast für deinen Artikel noch mit einer zweiten Frau geredet, die ihr Leben neu hat müssen sortieren. Wer ist sie?
Das ist Sabine Heselhaus. Sie ist selbstständig praktizierende Ärztin aus Luzern. Sie hat zwei Kinder und lebt derzeit in der Scheidung.
Und ich habe in der Einleitung schon erwähnt, sie hat sich gegen ihre Karriere entschieden und für die Familie. Wie ist es zu dem gekommen?
Ja, also in Deutschland war sie eben Fachärztin für Chirurgie und hat dort bis zu 80 Stunden in der Woche gearbeitet. Also sie hat eigentlich eine Karriere vor sich gehabt. Dann ist sie 2003 zum ersten Mal Mutter geworden und dann 3 Jahre später hat sie das zweite Kind bekommen. Und dann ist sie mit ihrem Mann von Deutschland in die Schweiz ausgewandert. Und dort war sie halt wie einfach ganz allein gewesen. Also sie hat keine Unterstützung gehabt von irgendwelchen Grosseltern. Und darum war es schwer gewesen, dass sie neben dem Kind noch hat wieder können beruflich Fuss fassen und ist dann daheim geblieben und hat ihre Karriere so auf Eis gelegt.
Ist aber noch schwierig wahrscheinlich für eine Chirurgin, oder, die auch so lange studiert hat, die sich aufgeschafft hat, das plötzlich aufzugeben.
Ja, auf jeden Fall. Also sie hat mir natürlich auch gesagt, wenn man als Chirurgin nicht mehr regelmässig operiert, dann ist man sehr schnell einfach weg vom Fenster. Sie hat dann ein bisschen später noch einen Job gefunden im Spital, aber unter ihrem Ausbildungsniveau. Das ist ja häufig ein bisschen so und das bedeutet halt auch immer zwingendermaßen weniger Lohn, als sie eigentlich hätte können irgendwann mal verdienen.
Wenn wir gerade beim Thema Geld sind, wir reden ja über Finanzen. Wer hat sich denn um das gekümmert in der Familie?
Ja, das ist einfach ihr Mann. Also er ist der Hauptverdiener gewesen. Also seine Karriere ist über allem gestanden. Er war auch Inhaber des Familienkonto, wo auch der Teilzeitlohn dann von der Sabine Heselhaus geflossen ist. Und sie hat ihm einfach vertraut. Also er ist Jurist und hat sich mit Finanzen aus ihrer Sicht einfach besser auskennt. Und das ist einfach so weit gegangen, dass sie auch Steuererklärungen grundsätzlich einfach blind unterschrieben hat. Also sie hat mir gesagt, der Mann hat das am Morgen früh irgendwie angelegt und das hätte dann irgendwie ganz schnell gehen müssen. Sie hat das nicht mal angeschaut, sondern einfach unterschrieben.
ich verstehe, dass sie ihm vertraut hat. Ich meine, es ist ihr Mann, aber also müssen wir da nicht etwas kritischer sein? Gleich?
Ja, das habe ich mich auch gefragt. Man könnte es ja schon fast sagen, es ist ein bisschen naiv. Wer würde schon jeden Vertrag irgendwie einfach blind unterschreiben, ohne dass er es liest? Ich habe die Frage dann auch der Carina Jecker gestellt. Sie ist Ökonomin und beratet Frauen in Führungspositionen. Und sie hat das auch ein bisschen natürlich hinterfragt, aber wie gefunden, ja, naiv kann man es nicht nennen, weil man vertraut halt darauf, dass der Partner das Beste will, und zwar das Beste für beide, nicht nur für sich. Und viele Frauen sind so mit anderen Sachen oder Mental Load beschäftigt, so viel leisten, so viel Beziehungsarbeit, also Freunde einladen, Geburtstagsgeschenke besorgen, ich weiss nicht was, dass man froh ist, wenn man vielleicht einen Teil von der Beziehung, das wären jetzt die Finanzen, auf den anderen kann irgendwie auslagern.
Genau, das ist einfach Arbeitsteilung. Also ich überlege, gerade so ein bisschen in meinem Umfeld läuft es auch so, dass meistens eine oder eine stärker mit Finanzen beschäftigt ist.
Mhm.
Ich muss noch mal nachfragen, du hast gesagt, er hat Vollmacht über das Konto gehabt. Hat sie dann auch Einsicht gehabt, oder? Wenn sie jetzt hätte wollen?
Ja, wenn sie jetzt hätte wollen, ich weiss es nicht.
Ja.
Wenn er wirklich Inhaber gewesen ist. Aber ich glaube, es ist einfach wie nie ein Thema zwischen diesen zwei gewesen. Sie ist einfach hat vertraut, dass das Geld irgendwie gut irgendwie bewirtschaftet wird. Und sie ist dann erst misstrauisch geworden, wo sie gemerkt hat, dass die Familie gar nicht wirklich Geld kann ansparen bei zwei gut verdienenden Ehegatten. Und dann hat sie wirklich vermutet, dass ihr Mann heimlich Geld ins Ausland geschafft hat und hat dann daraufhin wie Entscheidung eingeleitet. Und sie ist halt immer davon ausgegangen, dass das Scheidungsrecht so ist, dass dann solche Geldströme oder das Vertuschen von Kontis irgendwie im Gerichtsverfahren können aufgedeckt werden. Und da ist sie dann eben bitter enttäuscht worden, weil bis heute hat sie keine klare Übersicht, was denn da gegangen ist.
Ich finde das unglaublich. Ist das wirklich so rechtlich?
Ja, also da muss man unterscheiden zwischen der rechtlichen Situation und der Realität. Also aus rechtlicher Sicht, ja, hat sie einen Anspruch auf Auskunft. Also Eheleute sind gegenseitig verpflichtet, sich Auskunft zu erteilen, so wie es jetzt ist, aber auch was gegangen ist in der Vergangenheit. Aber das hat er offenbar nicht gemacht. Und dann, wenn es zum Streitfall kommt, ist es, das ist immer, sind ist immer die Regeln. Du musst können anweisen oder zumindest Indizien haben, dass irgendetwas weggeflossen ist. Und wenn sie sich halt offenbar halt nie darum gekümmert hat, hat sie auch keine irgendwie Unterlagen oder irgendetwas gehabt, um am Gericht können das darlegen, dass das wahrscheinlich ist, dass er wirklich Geld verschoben hat. Und es ist halt nicht so, oder? Die Richter und die Richterinnen sind keine Detektive. Also denen muss man halt können doch wenigstens Indizien bringen, dass es tatsächlich so ist, wie man vermutet, eben, dass er das Geld abgezügelt hat. Und wenn sie da irgendetwas gehabt hätte, dass man das hätte können stützen, dann hätte es schon anders rauskommen. Und da ist sie offenbar einfach nicht durchgedrungen und halt gleich überzogen, und es ist auch sehr wahrscheinlich, dass es so ist. Und das ist dann schon ein grosser Frust. Da fühlt man sich vom Gesetz und von allen natürlich allein gelassen. Aber es ist leider halt so die Realität.
Ich möchte noch mal kurz zusammenfassen. Wir haben über zwei Frauen geredet, die ihr Leben neu haben sortieren mussten. Lydia Laurent nach dem Tod von ihrem Mann und Sabine Heselhaus nach der Scheidung. Beide haben sich für ein eher klassisches Familienmodell entschieden. Der Mann schafft mehr, die Frau schaut mehr zu den Kindern. Ich habe mich gefragt, ob das immer noch Standard ist. Gibt es da Zahlen?
Ja, es gibt Zahlen vom Bundesamt für Statistik. Und die sagen, dass nach der Geburt eines Kindes 73% von allen Müttern ihr Pensum auf weniger als 70% reduzieren oder ganz aufhören zu arbeiten. Und nach dem ersten Kind bleiben fast 20% nicht erwerbstätig und nach dem zweiten sind es dann jede dritte Frau, also 30%. Schon noch viel.
Ja, und es kann ja für beide Ehepartner voll stimmen so und trotzdem hat es halt finanzielle Konsequenzen für die Frau. Karin, das ist jetzt wieder dein Spezialgebiet. Was sind das für Konsequenzen?
Ja, eben, finanzielle, oder? Man geht einfach ein Risiko ein. Jetzt, solange man verheiratet ist, und eine Wirtschaftsgemeinschaft ist, spürt man das ja nicht. Aber gerade im Krisenfall kann man es dann eben zu spüren kriegen. Als verheiratete Frau ist man schon ein bisschen abgesichert aus Gesetz. Also es gibt ja schon einiges. Es gibt sozialversicherungsrechtliche Ansprüche, also Stichwort Witwerrente. Je nachdem kann das ein rechter Batzen sein, wenn es aus der Pensionskasse kommt und von der AHV. Und die Kinder haben ja dann noch die Waisenrente. Man erbt auch etwas. Aber das Einkommen vom Verstorbenen, das fällt weg. Das ist nicht mehr da. Und selber hat man keins. Oder man hat nur ein kleines Teilzeitpensum. Und dann ist es oftmals Thema, ich muss wieder arbeiten, ich muss aufstocken. Und je länger man weg ist vom Beruf, je schwieriger wird das. Wir haben es gehört, selbst Chirurginnen oder, sind sehr schnell weg vom Fenster und können zwar dann wieder arbeiten, immerhin, aber nicht mehr dort, wo sie gewesen wären, wenn sie es beibehalten hätten. Und das ist das Risiko, das geht man einfach ein.
Renten ist ja dann manchmal auch noch das Thema, dass man ein Loch dort hat. Würdest du dem noch etwas sagen?
Ja, da kommt es natürlich schon noch darauf an, ist man ein verheiratetes Paar oder nicht. Also bei den verheirateten Paar, da ist man recht gut abgesichert. Da gibt es die Witwerrente, gerade wenn man ein Kind hat, dann gibt es die. Und das kann einen rechten Betrag ausmachen. Aber Unverheiratete haben das nicht. Da gibt es dann nur die Waisenrente und da kommt man nie nicht hin.
Kathrin, in deinem Artikel haben wir noch eine Infobox mit ein paar konkreten Tipps, wie Frauen ihre Rente aufbessern können. Es lohnt sich also, in die Shownotes zu schauen. Karin, nochmal. Lydia Laurent, ihre Situation haben wir im ersten Teil des Podcasts schon rechtlich eingeordnet. Kommen wir jetzt nochmal zu der Sabine Heselhaus. Welche Themen kommen nach einer Scheidung auf eine Frau zu?
Ja, eigentlich schon während der Trennung, oder? Und dann bei der Scheidung durchziehen, geht es natürlich mal darum, was ist mit den Kindern, wenn sie noch minderjährig sind? Also wie wird die Betreuungssituation sein? Gibt es eine alleinige Obhut? Also bleiben die Kinder, wohnen sie zur Hauptsache beim einen Elternteil? Oder tut man sich das teilen? Das ist ein bisschen eine modernere Variante heutzutage, die aber noch nie so durchschlagenden Erfolg hat.
Wir haben übrigens auch eine Podcast-Folge zur alternierenden Obhut. Die findet Sie auf allen Podcast-Plattformen. Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen.
Kein Problem. Aber eben meistens ist es noch die alleinige Obhut dann. Gerade wenn jemand vorher schon zur Hauptsache sich um das Kind gekümmert hat, behält man das meistens dann halt auch so bei. Also das gibt es dann zu regeln. Und natürlich auch, wann sehen dann Kinder andere Elternteile, also Besuchsrecht. Und dann die Finanzen. Also das ist meistens die grosse Frage, wie verteilen wir das jetzt? Also Stichwort Kinderaliment, die bezahlt werden müssen. Und gibt es allenfalls noch einen sogenannten nachhaltigen Unterhalt für denjenigen Gatten, der halt, die Kinder zur Hauptsache betreut?
Und das sind auch alles komplizierte Themen für jemanden, der sich nicht mit dem befasst, beruflich wie du jetzt. Gibt es denn auch etwas, das man schon als glückliches Paar kann regeln kann, damit man nachher weniger Chaos hat, wenn es nicht gut kommt?
Ja, jetzt im Hinblick auf die Scheidung, also das machen die wenigsten. Das ist schon
man geht ja schon nicht davon aus.
Nein, es ist kein beliebtes Thema und man muss schon sehen, also die meisten Ehepaare bleiben ja zusammen. Also es ist ja nicht der Regelfall, dass es zu einer Scheidung kommt. Aber gleich, es macht schon Sinn, dass man sich natürlich in den guten Zeiten mal überlegt, was wäre denn wenn. Und gerade diejenigen, die sich in eine finanzielle Abhängigkeit begend, und das sind halt heutzutage sind immer noch die Frauen, dass sie sich das zumindest bewusst sind. Weil ich finde immer, wenn man ein Risiko bewusst eingeht und sagt, ist mir gleich, ich bleibe jetzt daheim bei den Kindern und für mich stimmt das und wenn es halt klopft, ja nur dann trage ich Konsequenzen, dann ist das eine andere Ausgangslage, als wenn man einfach nichts weiss und vielleicht meint, ja, es ist dann schon gesorgt und dann ist es nicht so.
Ja, und wenig Scheidungen gibt es ja gleich auch nicht.
Also ja, man sagt so, städtische, so etwa 40% kann es schon sein.
Ah, ist
ja.
Das nicht mehr 50?
Nein, nein,
ich habe immer noch die Zahlen im Kopf.
Das ist ein bisschen oben runtergekommen. Ich glaube, das war dort mal so ein Ausschlag, wo Scheidungsrecht sich verändert hat.
Das ist doch eine gute Nachricht, ja. Wenigstens mal. Und ist es zugespitzt, wenn ich sage, dass Frauen immer am kürzeren Hebel sind?
Ja, das ist jetzt schon gerade ein bisschen zugespitzt. Also aus rechtlicher Sicht, also ist ja nicht so, dass Frauen irgendwie benachteiligt sind. Wir haben wirklich gleiche Rechte für Mann und Frau, das haben wir. Und es gibt ja auch Fälle, wo die Rollen umgekehrt sind. Also die habe ich manchmal auch am Telefon, da bleibt der Mann bei den Kindern. Und er geht natürlich genau das gleiche Risiko ein, wie es auch eine Frau würde machen.
Das ist also wichtig zu sagen, ja.
Muss man schon sehen, oder? Und es gibt auch immer mehr Paare, die sich auch alles aufteilen. Also schon während der Ehe, die wirklich mehr oder weniger hälftig betreuen. Und dort wird sich das dann auch nicht so negativ auswirken. Aber immer dort, wo halt der eine wirklich das Risiko eingeht, dass er Familienarbeit macht, der ist einfach im Nachteil, wenn es dann nachher zu der Scheidung kommt.
Und dann sollte man so früh wie möglich reden, abklären, regeln, dass es zu regeln gibt.
Ja, und Gott sei Dank, oder die meisten, die finden dann schon eine Lösung, die für alle stimmt. Also die rufen uns ja nicht ab im Beobachter und die haben nicht irgendwelches Problem, aber dort, wo man sich dann halt nicht kann einigen kann, da wird es dann schon mühsam.
Zum Abschluss würde mich jetzt noch interessieren, ihr seid beide Rechtsberaterinnen und habt ganz viel Wissen und gute Tipps. Befolgt ihr die auch?
Also ich würde sagen, ich befolge die schon. Also ich bin finanziell unabhängig und das ist mir auch immer mega wichtig gewesen. Ich glaube, man hört halt viel mehr Horrorgeschichten als vielleicht Durchschnittsfrau.
Ich glaube eh, wenn man beim Beobachter schafft, so ein bisschen Berufsrisiko. Karin, wie ist bei dir?
Ja, also bei mir ist es auch so, ich habe ja am Anfang erzählt, ich bin mal ein bisschen in einen blöden Rang hineingekommen und seither ist es mir wichtig, dass ich wirklich unabhängig bin und für mich schaue.
Das geht mir genauso. Vielen Dank für das spannende Gespräch. Das war Beobachter Radar mit der Katrin Zickrist, der Karin von Flüe und mir, der Jasmin Hilbling. In den Shownotes finden Sie wie immer alle Artikel und Tipps zum Thema. Wir freuen uns, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind und auch, wenn Sie den Podcast abonnieren. Danke und bis bald.